Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
In den nächsten knapp 2 Stunden mit Astrid Ravuda Mikrofon und dem Thema natürlich, das für viele Bürgerinnen und Bürger derzeit das wichtigste Problem in Deutschland ist, die Corona-Krise und ihre Folgen. Seit Wochen hat das Virus das Land im Griff, zwar sind kleine Läden wieder geöffnet, der Schulunterricht beginnt langsam wieder, aber Spitzenpolitiker dämpfen weiter beharrlich Erwartungen an schnelle Lockerungen der massiven Beschränkungen. Als Stresstest für die Demokratie sieht Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Pandemie und die Bundesregierung blickt auch voller Sorge nach Afrika. Dort könnte das Virus das Problem der Migration noch einmal ganz neu entfachen. Das sind 2 Aspekte dieser Sendung, in der wir aber auch die Verleihung des Deutschen Filmpreises, die Lola, nicht außer Acht lassen. Lockerungsdrängler oder auch Öffnungsdiskussionsorgien. Das sind 2 Wortneuschöpfungen in dieser Corona-Krise, die zuletzt der CDU-Politiker Norbert Röttgen und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel kreiert haben. Bei der Gratwanderung ohne einen Rückfall in der Krise zu riskieren, das Alltagskorsett zu lockern. Die aktuelle Situation hierzulande an diesem ersten Shopping-Samstag nach der Corona-Pause fasst Barbara Schmidt-Matern zusammen.
Obst, Gemüse, Konserven, wie sehr die Corona-Pandemie auch eine soziale Krise ist, zeigt sich in diesen Tagen in gut gefüllten oder aber leeren Einkaufswagen. Nicht nur in den USA, auch bei uns sind immer mehr Menschen auf Lebensmittelspenden angewiesen. Das melden die Tafeln in ganz Deutschland. Fast alle sind inzwischen wieder in Betrieb.
Ich hoffe, dass wir eben wieder eine stärkere Verantwortung auch für die anderen haben, dass wir auch verstehen, alleine sind wir ganz arme Menschen. Menschsein braucht auch Gesellschaft,
sagt Wolfgang Schäuble im Bayerischen Rundfunk. Der Bundestagspräsident bezeichnet die Corona-Pandemie als Stresstest für die Demokratie. Die parlamentarische Kontrolle funktioniere aber weiterhin, meint der Christdemokrat.
Und natürlich müssen auch die Grenzen für die Ermächtigung der Regierung, die jetzt handeln muss, können in diesen Zeiten dieser schrecklichen Pandemie. Aber es muss ja eine gesetzliche Grundlage haben, es muss auch begrenzt sein, muss auch zeitlich befristet sein. Man muss wieder überprüfen, ist es noch notwendig, ist es angemessen, ist es verhältnismäßig.
Die Kanzlerin konzentriert sich auf Europa in ihrer wöchentlichen Videobotschaft.
Europa ist in einer solchen Situation natürlich noch wichtiger als in ganz normalen Zeiten. Deutschland ist wirtschaftlich relativ stark aufgestellt. Und deshalb gibt es Länder, die auch Sorge haben, dass sie aus dieser Krise geschwächt hervorgehen können.
Ohne von Corona-Bonds zu sprechen, bezeichnet Merkel, Zitat, gemeinsame Fonds für eine gemeinsame Wirtschaft als besonders wichtig.
Denn wir wissen doch, auch Deutschland wird es auf Dauer nur gut gehen, wenn es auch Europa gut geht. Wir können industriell und wirtschaftlich nicht stark sein, nicht viele Beschäftigte haben, wenn in anderen Ländern die Wirtschaft zusammenbricht.
Die Kanzlerin lobt ausdrücklich die schon beschlossenen Maßnahmen der Staats- und Regierungschefs und auch das Kurzarbeitergeldprogramm der EU-Kommission, das zum 1. Juni in Kraft treten solle.
Aber das reicht nicht, sondern wir brauchen nach der Krise und auch im Auslaufen der Krise ein Konjunkturprogramm. Und die wirtschaftlichen Schäden werden groß sein. Deshalb wird dies auch ein Programm sein im Zusammenhang mit dem europäischen Haushalt, in dem auch Deutschland sich sehr viel mehr wird engagieren müssen, als das in unseren bisherigen Planungen der Fall war.
Vorsorglich fügt Angela Merkel hinzu, dass trotz der Corona-Pandemie der Klimawandel nicht aus dem Blick geraten solle. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr werde zwar anders ablaufen als geplant, aber Klimafragen werde man, Zitat, genauso auf der Tagesordnung haben wie die Gesundheitsfragen. Auch Gerhard Schick, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Grünen, richtet den Blick in die Zukunft. Im Deutschlandfunk warnt der Vorsitzende des Vereins Bürgerbewegung Finanzwende vor bedingungslosen staatlichen Wirtschaftshilfen.
Will heißen, ein Unternehmen, das staatliche Hilfen in Anspruch nimmt, muss offenlegen, welchen Anteil seiner wirtschaftlichen Aktivitäten es zum Beispiel in Malta oder in Luxemburg hat und wie der Anteil der Steuerzahlung dort ist. Und es muss in den Bedingungen für die Hilfen drinstehen, dass dann solche Verlagerungen auch unterbunden werden können.
Schick fügt hinzu, er habe in der Bankenkrise vor 11 Jahren erlebt, dass Unternehmen Milliarden vom Staat akzeptiert und trotzdem weiter Geschäfte zu Lasten des Steuerzahlers gemacht hätten. Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen, fordert derweil weitere Lockerungen für Betriebe und Unternehmen.
Das, was wir 4 Wochen gemacht haben, wird keine Dauerlösung sein. Das ist, glaube ich, auch jedem klar. Wir gehen langsam nach vorn. Wir werden nach dem 4. Mai wieder erneut entscheiden. Es muss dann um Gastronomie gehen. Auch die brauchen eine Perspektive.
Kündigt der Christdemokrat an. Sein Parteifreund Gesundheitsminister Jens Spahn plädiert unterdessen in den Zeitungen der Funke Mediengruppe für pragmatische Lockerungen. Anders wiederum Tobias Hans, ebenfalls CDU-Mitglied. Der saarländische Ministerpräsident hält allzu schnelle Lockerungen für riskant. Sollte dann ein zweiter Lockdown nötig werden, wäre der mit Sicherheit schärfer als der erste, warnt Hans in der Rheinischen Post. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer berichtet derweil im SWR-Interview von über 450 Anfragen auf Amtshilfe an die Bundeswehr. Knapp 200 davon seien bewilligt worden.
So wie wir ansonsten Kontingente haben, etwa für den Einsatz in Afghanistan oder in anderen Missionen, betrachten wir Corona wirklich wie eine Mission. Und wir lernen daraus auch sehr viel für das gesamte Thema Heimatschutz und Bündnis- und Landesverteidigung auch für die Zukunft.
Meint Kramp-Karrenbauer. Die Grünen-Fraktion im Bundestag fordert unterdessen einen Fonds zur Rettung der Innenstädte in der Corona-Krise. Unter anderem solle jeder Bürger einen Kauf-vor-Ort-Gutschein in Höhe von 250 Euro bekommen, heißt es in einem Papier der Fraktionsspitze.
Soweit der Beitrag von unserer Korrespondentin Barbara Schmidt-Matern aus Berlin. In immer mehr Bundesländern öffnen die Schulen wieder, auch weil überall wichtige Abschlussprüfungen anstehen. Allerdings ringen die Kultusminister noch um ein einheitliches Corona-Schulkonzept zum Schutz der Lernenden und der Lehrenden. Georg Schwarte.
Für die schrittweise Öffnung der Schulen setzen die Bundesländer auf möglichst einheitliche Vorkehrungen beim Gesundheitsschutz. Vor einer Telefonkonferenz der Kultusminister am Montag sagte die Vorsitzende, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig, Gesundheitsschutz habe bei allen Entscheidungen oberste Priorität. Die Kultusminister wollen unter anderem am Montag ein Konzept abstimmen, das Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten bei ihrer nächsten Beratungsrunde am 30. April zur Verfügung stehen werde. Darin gehe es um Empfehlungen vom Schulbusverkehr, über einzuhaltende Hygiene- und Abstandsregelungen in Klassenräumen und Schulhöfen bis zur Pausenorganisation und Gruppengrößen sowie Unterrichtszeiten. Es sei das gemeinsame Ziel, bundesweit möglichst einheitliche Schulöffnungsregelungen zu finden, so Hubig. Gesundheitsminister Spahn hatte gerade erst erklärt, er sei sehr besorgt über die Belastungen der Familien. Die Zumutungen für Kinder, berufstätige Eltern und Alleinerziehende seien sehr groß. Hamburgs Familiensenatorin Leonhard sagte, eine schrittweise Öffnung der Kitas bis Anfang Mai sei nicht absehbar. Die Familienminister der Länder erarbeiten derzeit für die Kitas, ähnlich wie die Kultusminister für den Schulbereich, einen Fahrplan, den man den Ministerpräsidenten für das nächste Treffen mit der Kanzlerin am 30. April an die Hand geben wolle.
Die Fluggesellschaften Air France und KLM erhalten wegen der Corona-Krise staatliche Unterstützungen in Milliardenhöhe. Frankreich und die Niederlande geben 7 bzw. bis zu 4 Milliarden Euro in diese Hilfspakete. Sabine Wachs.
Der französische Finanzminister Bruno Le Maire kündigte das milliardenschwere Hilfspaket für die französische Fluggesellschaft Air France an. Im Fernsehsender TF1 sprach Le Maire von 7 Milliarden Euro Unterstützung aus Frankreich. 3 Milliarden davon seien Staatskredite. Bei den 4 weiteren Milliarden handele es sich um Garantien für Bankdarlehen. Die Unterstützung sei aber kein Blankoscheck, erklärte der Finanzminister. Er knüpft die Hilfen an Bedingungen. Vor allem müsse Air France grüner werden. Auf die Frage einer Verstaatlichung des Unternehmens sagte Le Maire, das sei derzeit nicht geplant. Die Hilfen bedürfen noch der Zustimmung der EU-Kommission. Der französische Staat ist mit rund 14% der Anteile größter Aktionär der Holding Air France KLM. Die Niederlande wollen die Air France-Tochter KLM mit Hilfen zwischen 2 und 4 Milliarden Euro unterstützen. Seit 2019 hält der niederländische Staat Anteile von rund 12,6% an der Gesellschaft. Die Fluggesellschaften Air France KLM leiden seit Beginn der Corona-Pandemie unter massiven Umsatzeinbußen. Die meisten Flugzeuge bleiben seit Mitte März am Boden. Die Passagierzahlen sind massiv eingebrochen.
Auch die deutsche Lufthansa benötigt wohl ein milliardenschweres Rettungspaket. Anfang kommender Woche steht offenbar ein Krisengespräch auf höchster politischer Ebene dazu an. Einzelheiten von Roman Warschauer.
Wegen möglicher Staatshilfen für die Lufthansa soll es Medienberichten zufolge in der kommenden Woche ein Krisengespräch zwischen der Konzernführung und den Spitzen der Bundesregierung geben. Auf Anfrage wollte das Unternehmen einen solchen Termin nicht bestätigen. Ein Sprecher sagte lediglich, man befinde sich im stetigen Austausch mit der Politik, um die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu sichern. Laut den Medienberichten soll es um ein Hilfspaket in Höhe von bis zu 10 Milliarden Euro gehen. Vor zwei Tagen hatte der Lufthansa-Konzern einen Verlust von rund 1,2 Milliarden Euro im ersten Quartal vermeldet. Wegen der Corona-Krise und der damit ausbleibenden Passagiere verliere das Unternehmen rund 1 Million Euro pro Stunde. Ohne staatliche Hilfe würde dem Konzern das Geld ausgehen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr geht davon aus, dass sich erst im Jahr 2023 die Lage in der Luftfahrt wieder normalisieren wird. Er rechnet damit, dass die Lufthansa dann rund 100 Flugzeuge weniger betreiben wird. Gestern sagte er deswegen in einer Videobotschaft an die Mitarbeiter, dass der Konzern dann rechnerisch rund 10.000 Beschäftigte zu viel habe.
Covid-19 ist eine Herausforderung für die Menschen weltweit, für die Wirtschaft, für die Gesellschaft. Und dabei muss der Blick auch zu unserem südlichen Nachbarkontinent gehen. Corona in Afrika nämlich könnte das Problem der Migration noch einmal ganz neu entfachen, verdeutlicht Barbara Kostolnik.
Afrika und Corona, das sorgt für Sorgenfalten bei der Bundesregierung. Sorgenfalten wegen der Krankheit und der möglichen Folgen.
Ganz sicherlich wird die Migrationsfrage in Corona-Zeiten eine noch schwierigere werden, auch mit Blick etwa auf Afrika, wo wir alle davon ausgehen, dass der Peak der Zahlen uns noch bevorsteht,
sagt Bundesaußenminister Heiko Maas. Und der Beauftragte für Subsahara-Afrika und den Sahel im Auswärtigen Amt, Robert Dölger, ergänzt einen weiteren Punkt.
Natürlich müssen wir auch sehen, dass wir den vielen, vielen Flüchtlingen und Vertriebenen, die in Afrika in Lagern leben, Afrika hat die meisten Flüchtlinge und Vertriebene weltweit, dass wir die dabei unterstützen, auch mit dieser Pandemie umzugehen. Das sind die Schwächsten auf dem Kontinent und die brauchen besondere Unterstützung.
Unterstützung, die langsam anläuft, wie die Bundeskanzlerin in ihrer Regierungserklärung zur Eindämmung der Corona-Pandemie erläutert.
Mit der Entscheidung, den ärmsten 77 Staaten der Welt alle Zins- und Tilgungszahlungen in diesem Jahr zu stunden, konnten wir etwas Druck von diesen hart geprüften Staatengruppen nehmen. Aber bei dieser Unterstützung wird es natürlich nicht bleiben können. Für die Bundesregierung ist die Zusammenarbeit mit den Staaten Afrikas immer ein Schwerpunkt. Und in der Corona-Krise müssen wir sie noch verstärken.
Verstärken vor allem im wirtschaftlichen Bereich. Denn Afrika und Corona, das ist nicht nur eine gefährliche Mischung wegen der fehlenden Intensivinfrastruktur, der Schwierigkeit, Abstand und Hygieneregeln einzuhalten. Das Coronavirus wird erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf den Kontinent haben. Die Staaten können das in den wenigsten Fällen auffangen, schätzt Robert Dölger.
Viele Länder sind von globalisierten Wertschöpfungsketten, die zum Teil unterbrochen sind. Andere haben einen starken Tourismussektor. Touristen sind jetzt weg, die Einnahmen brechen weg.
Ein weiteres Problem: die zum Teil sehr große Abhängigkeit einzelner afrikanischer Länder von Rohstoff- und Energieexporten. Das betrifft vor allem Länder wie Angola oder Nigeria.
Für die sind die aktuellen Erdölpreise, die ja auch durch Corona bedingt gefallen sind, sehr schwierig, weil ihre Produktionskosten meistens höher sind als die Preise, die sie jetzt erzielen können. Das heißt, es wird eng.
Dazu kommt, von Konjunktur- oder Beschäftigungsprogrammen, wie sie die USA, Europa und Deutschland jetzt auflegen, kann Afrikas Bevölkerung nur träumen. Kirsten Maas-Albert, Afrika-Referentin der Heinrich-Böll-Stiftung, malt daher ein düsteres Bild.
Das zeichnet sich jetzt schon ab, dass noch mehr Leute ihre Arbeit verlieren. Der informelle Sektor wird zusammenbrechen. Handelsbeziehungen brechen gerade ein. Es sind ja wirklich sehr, sehr starke Handelsbeziehungen mit China in vielen afrikanischen Ländern. Und das wird tiefgreifende Veränderungen auf dem Kontinent auch haben.
Maas-Albert befürchtet zudem, dass unter dem Deckmantel von Corona-Bekämpfung Opposition unterdrückt sowie Menschen- und Bürgerrechte geschleift werden. Tiefgreifende Veränderungen auf dem Kontinent, die wenig Mut machen.
Jedes Land geht bei der Loslösung von den Corona-Beschränkungen seinen eigenen Weg, so auch Belgien. Anfang Mai beginnt die Lockerung im öffentlichen Nahverkehr, Mitte Mai dann folgen Geschäftsöffnungen und Anfang Juni erst die Gastwirte. Stefan Überbach berichtet.
Seit 6 Wochen gelten in Belgien strenge Vorsichtsmaßnahmen. Das öffentliche Leben ist weitgehend lahmgelegt. Die Schulen sind zu, die meisten Geschäfte ebenfalls. Das soll sich jetzt schrittweise ändern. Ab dem 4. Mai sind Stoff- und Möbelgeschäfte wieder geöffnet. Gesichtsmasken werden dringend empfohlen. In Bussen und Bahnen müssen sie getragen werden. Jedem Bürger soll mindestens eine wiederverwendbare Maske kostenlos zur Verfügung gestellt werden, sagte Premierministerin Sophie Wilmès nach einer stundenlangen Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats. Ab dem 11. Mai dürfen dann alle Geschäfte wieder aufmachen, wenn die Betreiber für ausreichend Sicherheit sorgen. Eine Woche später, also ab dem 18. Mai, sollen die ersten Schüler wieder zum Unterricht gehen. Auch Museen können dann mit einem vorsichtigen Neustart rechnen. Für Hotels, Restaurants und Cafés gibt es noch keinen festen Stichtag. Großveranstaltungen bleiben bis Ende August verboten. In Belgien gehen die Neuinfektionen und Sterbefälle seit einigen Tagen zurück. Sollte sich die Lage wieder verschlechtern, schließt Premierministerin Wilmès eine erneute Verschärfung der Ausgangssperren nicht aus.
Nachdem US-Präsident Donald Trump zuletzt in Erklärungsnot geraten war wegen seines Vorschlags, Desinfektionsmittel bei Corona-Erkrankungen zu injizieren, ruderte er zurück, das sei natürlich Sarkasmus gewesen, und bietet Stantepede Unterstützung bei Lieferengpässen von Beatmungsgeräten an. Was dahinter steckt, weiß Arthur Landwehr.
Deutschland könne von den USA Beatmungsgeräte bekommen, sofern man sie brauche, so der amerikanische Präsident Donald Trump. Erst waren Beatmungsgeräte die große Mangelware bei der Behandlung von Covid-19-Patienten in den USA. Sogar aus Russland kam eine Lieferung, um vor allem den explodierenden Zahlen an Schwerstkranken in Metropolen wie New York gerecht zu werden. Inzwischen aber habe man eine Überproduktion und werde sie exportieren, so Trump. Nach Mittelamerika, nach Indonesien, aber auch nach Europa.
Wir senden nach Frankreich, wir senden nach Spanien, wir senden nach Italien. And we'll probably be sending to Germany, should they need them.
Nach Frankreich, Spanien, Italien würden die Geräte geschickt, wahrscheinlich auch nach Deutschland, sollten sie gebraucht werden. In den ersten Wochen der Pandemie waren Beatmungsgeräte in den USA ein Politikum, das Trumps Krisenmanagement zu schaden drohte. Er hatte deshalb mit einem Gesetz für Kriegszeiten Unternehmen angewiesen, solche Geräte herzustellen. Insgesamt rund 190.000 verschiedener Arten. Der Bedarf war dann kleiner als befürchtet, wie viele aber tatsächlich bereits hergestellt wurden, ist nicht bekannt. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA warnt jetzt offiziell davor, das Malariamittel Chloroquin und das ähnliche Hydroxychloroquin gegen Covid-19 einzunehmen. Nur im Krankenhaus, unter ärztlicher Aufsicht und als Teil von medizinischen Studien bleibe es erlaubt. In den vergangenen Wochen hatte US-Präsident Donald Trump massiv für dieses Mittel geworben. Eines, das alles ändern werde, hatte er es genannt. Daraufhin war das Medikament häufig ausverkauft. In den letzten Tagen aber vermehrten sich Notrufe, vor allem wegen massiver Herzrhythmusstörungen, die durch die Wirkstoffe ausgelöst wurden. Das Journal of the American Medical Association hatte zuvor über eine Studie berichtet, die vorzeitig abgebrochen werden musste. Das überwiegende Ergebnis der Behandlung sei tot gewesen, heißt es darin. Über 20 Covid-19-Patienten seien gestorben. Die FDA rät gleichzeitig dringend dazu, Chloroquin und Hydroxychloroquin weiter für die Krankheiten zu nehmen, für die sie gedacht sind und von Ärzten verschrieben werden. Malaria ebenso wie rheumatische Arthritis und Lupus.
Der designierte US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden will im November Donald Trump schlagen. Dazu braucht er aber erstmal die Mehrheit der Demokraten hinter sich und Unterstützung aus der Partei. Am liebsten von einer Frau. Sie würde im Fall eines Wahlsiegs auch Vizepräsidentin werden. Bewerbungsgespräche mit Interessentinnen für den Posten führt Joe Biden jetzt in seiner Podcast-Serie Here is the Deal.
Hey folks, it's Joe and we're listening to Here's the Deal. I'm sitting here in my home in Wilmington, Delaware.
Hallo Leute, hier ist Joe. So beginnt jede Folge der Podcast-Serie Here's the Deal, mit der sich Trump-Herausforderer Joe Biden regelmäßig zu Wort meldet. Aus dem Keller seines Hauses in Wilmington, Delaware, verschickt der Präsidentschaftskandidat Gesprächsmitschnitte, Interviews, die er per Skype führt.
Can you tell us about how it's affected your family?
Kannst du uns erzählen, wie es deine Familie getroffen hat? Bittet er hier Amy Klobuchar, die Senatorin aus Minnesota, die bis vor kurzem selber Präsidentin werden wollte.
My husband, we have no idea how he got it. Got very, very sick.
Klobuchar erzählt, wie ihr Mann schwer an Covid-19 erkrankte und dann glücklicherweise wieder auf die Beine kam. Bidens Plauderstunde wirkt locker und ungezwungen, aber sie dient einem höheren Zweck. Sie ist eine Art Castingshow für die Kandidatin, es soll ja eine Frau werden, für den Vizepräsidenten. Hier spricht er mit der Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer.
What do you need most, Gretchen, our governor? What do you need most from the federal government?
You can call me Gretchen.
Sie können mich Gretchen nennen, gestattet sie ihm, nachdem Biden etwas unsicher zwischen Vornamen und der förmlichen Anrede Gouverneurin schwankte. Mit der ungewöhnlichen Kandidatenkür im Podcast ist es dem Herausforderer im Hausarrest gelungen, Aufmerksamkeit zurückzugewinnen, so sehr, dass Präsident Trump den Rivalen wieder aufs Korn nimmt.
We have a sleepy guy in a basement of a house. That the press is giving a free pass.
Es gibt da diesen schläfrigen Typen im Keller eines Hauses, den die Medien hofieren, ätzt Trump. Da es inhaltlich derzeit nur ein dominierendes Thema gibt, Corona, wittert Biden seine Chance darin, sich stilistisch vom Amtsinhaber abzusetzen. Daher stellt er gerade eine Beraterkommission zusammen, die ihn bei der Kandidatenkür unterstützen soll. Bis Ende kommender Woche, bis zum 1. Mai, soll das Gremium stehen. Vermutlich mit an Bord wird Jim Clyburn sein, der einflussreiche Kongressabgeordnete, dem Biden den entscheidenden Vorwahlsieg in South Carolina verdankt. Die sorgfältige Kandidatensuche im Team ist ein bewusster Gegenentwurf zum Trump-Stil, dessen Personalpolitik vielfach als launenhaft, impulsiv und chaotisch empfunden wird.
And my guess is it's going to take until sometime in July.
Bis in den Juli könnte sich das Casting hinziehen. Im August steht dann der Parteitag an, auf dem die Demokraten ihre Kandidaten endgültig küren. Neben Klobuchar und Whitmer gelten auch die ausgeschiedenen Präsidentschaftsanwärterinnen Elizabeth Warren und Kamala Harris als potenzielle Running Mates.
Sebastian Hesse war das über Joe Bidens Podcast-Casting für mögliche US-Vizepräsidentinnen. Er galt als einer der beiden Superminister in der Regierung Bolsonaro. Sergio Moro war als Richter Brasiliens bekanntester Kämpfer gegen Korruption und als Justizminister war er eine Art Brücke zur politischen Mitte. Doch jetzt hat Moro seinen Rücktritt eingereicht. Ivo Maruschtik.
Mit Sergio Moro verliert Präsident Bolsonaro einen seiner beiden wichtigsten Minister. Neben Paulo Guedes im Wirtschaftsressort wurde Moro immer wieder als Superminister bezeichnet. Als Richter hatte er die Ermittlungen zum Lavajato-Schmiergeldskandal geleitet und unter anderem auch Ex-Präsident Lula da Silva verurteilt. Er war Brasiliens bekanntester Kämpfer gegen Korruption und Vetternwirtschaft und als Justizminister eine Brücke zur politischen Mitte. Doch nach 15 Monaten in der Regierung Bolsonaro wirkt Moro ernüchtert und enttäuscht. Der Präsident habe ihm freie Hand versprochen, nur deswegen habe er seine Richterkarriere aufgegeben. Doch Bolsonaro wollte offenbar nicht mehr hinnehmen, dass die Bundespolizei, die Moro untersteht, immer wieder in seinem Umfeld ermittelt, gegen ihn selbst und gegen seine Söhne. Er bestand darauf, den Chef der Bundespolizei zu feuern, ein Schritt, den Moro nicht hinnehmen wollte. Laut Moro ist offensichtlich, dass es um eine politische Einmischung in die Bundespolizei geht. Bolsonaro wolle mit der Unabhängigkeit der Ermittler Schluss machen. Erst letzte Woche hatte Bolsonaro seinen Gesundheitsminister Mandetta entlassen. Mit ihm hatte der Präsident sich wegen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie gestritten. Mandetta setzte sich für Kontaktsperren und Beschränkungen ein. Bolsonaro fordert dagegen, alle Beschränkungen sofort aufzuheben.
Über den Gesundheitszustand von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gibt es weiterhin Rätselraten. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge soll China eine Delegation in das Nachbarland entsandt haben, berichtet Katrin Erdmann.
Danach ist bereits am Donnerstag ein Team aus chinesischen Regierungsvertretern und Ärzten nach Nordkorea gereist. Die Nachrichtenagentur stützt sich in ihrem Bericht auf Insider. Mitgefahren sein soll ein hochrangiges Mitglied der internationalen Verbindungsabteilung der Kommunistischen Partei, dem wichtigsten Gremium in der Zusammenarbeit mit Nordkorea. China bestätigte den Reuters-Bericht bislang nicht. Seit Tagen wird über den Gesundheitszustand von Kim Jong-un spekuliert, weil er, anders als in den vergangenen Jahren, am 15. April nicht an der Gedenkfeier für seinen Großvater und den Staatsgründer Kim Il-sung teilgenommen hatte. Ein südkoreanisches Medium hatte anschließend berichtet, Kim habe eine Operation gehabt und sei in einem kritischen Zustand. Die südkoreanische Regierung hingegen sagt, in Nordkorea ist alles wie immer. Dort rechnet man offenbar mit einem baldigen Wiederauftauchen des Diktators. Bereits vor 6 Jahren war Kim Jong-un einen Monat lang von der Bildfläche verschwunden und tauchte dann hinkend wieder auf. Dass er gesundheitliche Probleme hat, ist lange bekannt. Seit seinem Amtsantritt ist er immer dicker geworden, raucht stark und Herz-Kreislauf-Probleme liegen in der Familie.
Künftig soll offenbar in Saudi-Arabien gewährleistet sein, dass internationale Menschenrechtsstandards gegen körperliche Bestrafung eingehalten werden. Diese Entscheidung, die der oberste Gerichtshof des erzkonservativen Königreichs getroffen haben soll, bedeutet konkret auch dies.
Kein Auspeitschen mehr in Saudi-Arabien. Bisher wurde die Nachricht nicht offiziell verbreitet. Verschiedene arabische Medien beziehen sich auf eine Anordnung des höchsten Gerichtes, die sie eingesehen haben wollen. Die Anordnung besage, dass das Auspeitschen durch Haft- oder Geldstrafen ersetzt werden soll. Diese Umwandlung sei eine Ausweitung der Menschenrechtsreform, die König Salman und Kronprinz Mohammed betrieben. Die Führung des Königreiches steht seit Jahren in der Kritik wegen ihrer Menschenrechtsverletzungen an Oppositionellen und Aktivisten. So erst vor wenigen Tagen. Amnesty International teilte mit, ein bekannter politischer Häftling sei im Alter von 69 Jahren in einem saudischen Gefängnis gestorben. Er habe in Haft bleiben müssen, obwohl er vor rund 2 Wochen einen Schlaganfall erlitten habe. Ein prominentes Opfer der Auspeitschstrafe ist Ralf Badawi. Der Blogger war vor 5 Jahren unter anderem wegen Verunglimpfung des Islam zu 1000 Peitschenhieben verurteilt worden. Nach einem internationalen Aufschrei wurde dieser Teil der Strafe ausgesetzt.
Berichtete Björn Blaschke. Kein Festsaal, sondern eine schmucklose Studiohalle. Kein strahlendes Rampenlicht, sondern weitgehende Dunkelheit. Kaum Laudatoren vor Ort. Ein kahles Ambiente begleitete diesmal die Verleihung des 70. Deutschen Filmpreises, die Lola per Videoschalte in Corona-Zeiten.
Happy Birthday, liebe Lola. Happy Birthday to you.
Moderator Edin Hasanovic hat an diesem Abend einen Marathon vor sich. 2,5 Stunden lang ist er mehr oder weniger allein auf weiter Flur. Er bewegt sich in der minimalistischen Einrichtung einer großen TV-Studiohalle, nur umrahmt von 5 riesigen Leinwänden. Es gibt keine Bühne, kein Publikum, keine Band und keinen Applaus. Ab und an gesellt sich mal ein prominenter Laudator dazu. Auch Schauspieler Fari Yardim sucht den Weg zum Moderator.
Edin, Fari hier. Fari Yardim, man kennt mich so aus ganz vielen Sachen.
Ja, Fari, sag.
Hier ist komplett dunkel. Ich sehe überhaupt nicht, wo lang. Sag mal bitte einmal nur, wo lang.
Fari, was weiß ich wo, du bist einfach geradeaus.
Es ist Dunkelheit, es gibt kein Geradeaus in der Dunkelheit.
Während Edin Hasanovic im Lichtkegel zwischen bunten Laserstrahlen herausleuchtet, werden Nominierte und Gewinner wie bei einer Videokonferenz im XXL-Format zugeschaltet. Mehr als 100 Live-Schalten kommen an diesem Abend zusammen. Per Internetschalte, so funktioniert Kultur in Corona-Zeiten. Zwischendurch werden die nominierten Filme eingespielt.
Hallo Sina! Warum antwortest du nicht, du Arschloch? Ihr könnt nicht mal!
Ich habe einen neuen Schulbegleiter in Aussicht. Das ist ein ausgebildeter Anti-Gewalt-Trainer. Der arbeitet sonst mit straffälligen Jugendlichen.
Nein! Ich hab die Verantwortung für dich! Du landest sonst in der Klapse, kapierst du das?
Der Abräumer des Abends, Systemsprenger. Das Sozialdrama erhält die Goldene Lola als bester Spielfilm. Systemsprenger erzählt die berührende Geschichte eines gewalttätigen, schwer erziehbaren Mädchens, das keiner bändigen kann. 8 Lolas gehen an den Film. Als jüngste Gewinnerin seit Bestehen der Deutschen Filmakademie wird die 11-jährige Helena Zengel für die beste weibliche Hauptrolle ausgezeichnet. Albrecht Schuch erhält für seine Rolle in dem Drama den Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller. Per Videoschalte hält er eine Lobrede auf Regisseurin und Drehbuchautorin Nora Fingscheid.
Nora, wie du es verbindest, eine Vision und kreativ zu sein und dann aber noch Mensch, der so fein den Menschen gegenübertritt, wie du mit jedem Einzelnen im Team umgegangen bist. Das ist der Wahnsinn.
Albrecht Schuch nimmt sogar 2 Lolas mit nach Hause. Neben der Auszeichnung für den besten Hauptdarsteller in Systemsprenger wird er auch als bester Nebendarsteller in Berlin-Alexanderplatz geehrt. Für die filmische Adaption des Dublin-Klassikers gibt es noch 3 weitere Filmpreise sowie die Silberne Lola als bester Spielfilm. In Zeiten, in denen die Kinos geschlossen sind und der Filmbetrieb stillsteht, soll die Verleihung des Deutschen Filmpreises auch ohne Gala zeigen, welche Kraft Filme haben und wie wichtig ihre Visionen sind. Und so lässt es sich auch der Präsident der Deutschen Filmakademie, Ulrich Matthes, natürlich nicht nehmen, zu der ungewöhnlichen 70. Verleihung des Deutschen Filmpreises zu kommen.
Wir wollten Ihnen allen zurufen, das Kino, es soll leben.
Ulrich Matthes, der Präsident der Deutschen Filmakademie, war das zuletzt im Beitrag von Silke Mehring. Die Grünen, die wollen zur Ankurbelung der Wirtschaft nach der Corona-Krise die EEG-Umlage deutlich senken. Zur Unterstützung von selbstständigen mittelständischen Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürgern soll diese Umlage um 5 Cent je Kilowattstunde gesenkt werden. Das schreiben die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung heute. Und um Energie geht es gleich auch in unserem Hintergrund. Im grünen Bereich heißt er, die Strombranche und die Corona-Pandemie. Danach die 19 Uhr Nachrichten und der Kommentar. Danach geht dieser Abend weiter mit sportpolitischen Themen.